religious leaders that have shocked this world.
Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Liebe Zuhörerinnen, werte Zuhörer, willkommen zu einer neuen Sendung der 17 Grad Redaktion. In unserer beliebten Reihe für den modernen Fußball präsentieren wir Ihnen in den folgenden 60 Minuten den Mitschnitt eines sportlichen Abends mit dem Kölner Publizisten, Schiedsrichter und Schiedsrichterausbilder Alex Feuerherd zu Fußball und Fankultur in Israel. Die Veranstaltung fand im Januar im Jüdischen Museum in München statt.
Ich nehme vermutlich gar nicht mal zu viel vorweg, wenn ich hier gleich zu Beginn feststelle, dass der israelische Fußball bislang nicht unbedingt durch überragende internationale Erfolge von sich reden gemacht hat. Über die Gründe dafür wird im Laufe dieses Vortrags noch zu sprechen sein. Und dennoch gibt es in Israel einen Club, der etwas geschafft hat, das zumindest nach meinem Wissen einzigartig auf der Welt ist. Er gewann nämlich gleich in drei Ländern nationale Titel, in Österreich, in den USA und in Israel selbst. Ich spreche vom derzeitigen israelischen Zweitligisten Hapoel Ramat Gan und das kam so. 1909 wurde der SK Hapoel Wien gegründet, ein liberaler jüdischer Club, der 1920 in die höchste österreichische Liga aufstieg und bereits unter Profibedingungen spielte, als es professionellen Fußball in Österreich offiziell noch gar nicht gab. 1923 sorgte er für ein internationales fußballerisches Erdbeben, als er den englischen Spitzenklub West Ham United auf der Insel mit 5:0 demütigte. Und wer weiß, was das bedeutet, kann es auch ermessen, was dieses Ereignis nach sich gezogen hat. 5:0 auf der Insel, das haben damals nicht viele geschafft. 1925 errang Hapoel sogar die österreichische Fußballmeisterschaft, da ist der Titel, und war mit rund 5000 Mitgliedern zeitweilig die größte Sportorganisation der Welt. Viele Juden in aller Welt sympathisierten und identifizierten sich mit ihr, mit der Hapoel, darunter nicht wenige Schriftsteller und Intellektuelle wie etwa Franz Kafka und Friedrich Thorberg. Der Club war berühmt und populär. In New York gründeten Spieler der Wiener Hapoel 1928 im Rahmen einer Amerika-Tournee eine Dependance, die New York Hapoel. Der bekannteste dieser Spieler, die damals auf die Reise gegangen sind, dürfte Bela Gutmann gewesen sein, der spätere Entdecker des vor wenigen Tagen verstorbenen portugiesischen Idols Eusebio und Trainer von Benfica Lissabon in den Jahren 1961 und 1962, als der Club zweimal den Europapokal der Landesmeister gewann. New York Hapoel wurde 1929, nur ein Jahr nach der Gründung, mit einem Team aus österreichischen und ungarischen Fußballern amerikanischer Pokalsieger. Dem Club war jedoch keine lange Lebensdauer beschieden. Es hatte finanzielle Gründe und auch Gründe, die daran zu suchen waren, dass in den USA Fußball schon damals nicht besonders populär war, weniger als heute auf jeden Fall noch. Bereits 1932 wurde er wieder aufgelöst. Der SK Hapoel Wien wiederum wurde von den Nationalsozialisten nur einen Tag nach der Annexion Österreichs 1938 zerschlagen. Viele Spieler flohen, wenn sie es noch konnten, vor den Nazis ins Ausland, die meisten von ihnen ins britische Mandatsgebiet Palästina. Dort gründeten sie im selben Jahr den Verein Hapoel Tel Aviv, der 1955 erstklassig wurde und 1959 mit Maccabi Ramat Gan fusionierte. Der daraus entstandene Club, Hapoel Ramat Gan, wurde 1965 und 1973 israelischer Meister sowie 1969 und 1971 israelischer Pokalsieger. Drei Länder und einen ganzen Haufen nationaler Titel. Schon in dieser Geschichte, die ich hier nur kurz anreißen kann, ist so vieles aufgehoben. Der Glanz und die internationale Bedeutung des jüdischen Fußballs in Europa zwischen den beiden Weltkriegen, sein jähes und brutales Ende durch die nationalsozialistische Verfolgung und Ermordung, der unbändige Wille zum Wiederaufbau und zur Fortführung durch jüdische Emigranten und Überlebende im Mandatsgebiet Palästina, respektive in Israel. HaKoah ist diesbezüglich wie ein Sinnbild. Und so wie sich der Werdegang dieses Clubs nicht ohne die politischen Rahmenbedingungen erklären lässt, lässt sich die gesamte Geschichte des israelischen Fußballs nicht ohne Würdigung der politischen Umstände erzählen. Und das gilt bereits für die Anfänge vor etwa 100 Jahren, denn sämtliche jüdischen Vereine, die im damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina existierten, waren Ableger politischer Organisationen, die jeweils unterschiedliche Strömungen der noch jungen zionistischen Bewegung repräsentierten und das mit Abstrichen bis heute tun. Der 1912 gegründete Maccabi-Verband, sehen hier das Logo, dieser David-Stern findet sich in ähnlich abgewandelter Form in allen Logos von Maccabi-Clubs. Der 1912 gegründete Maccabi-Verband stand den Bürgerlichen nahe. Die 1924 ins Leben gerufene Vereinigung Betar war die Dachorganisation der sogenannten Revisionisten. Und der 1926 entstandene Verband Hapoel, zu Deutsch der Arbeiter, wurde als Kind der Gewerkschaft Histadrut geboren. Fußball diente als Instrument zur politischen Bewusstseinsbildung. Dementsprechend gab es von Beginn an eine lebhafte Konkurrenz zwischen den Vereinen. Im Mandatsgebiet spielten aber nicht nur jüdische, sondern auch arabische und britische Mannschaften, wenngleich vorerst noch nicht in einem organisierten Ligabetrieb. Einen ersten Fußballboom im Heiligen Land, so schreibt es Stefan Meyer im 2003 erschienenen und ganz vorzüglichen Buch David, Stern und Lederball, einen ersten Fußballboom im Heiligen Land löste 1925 der Besuch der Star-Elf von HaKoah Wien aus. HaKoah fertigte in Tel Aviv eine Maccabi-Auswahl zwar mit 11-2 ab, lockte aber sage und schreibe 10.000 Zuschauer ins Stadion, eine damals unfassbar große Menge. Das Interesse am Fußball war noch nie so groß. In der Folge organisierte ein britischer Offizier in Haifa eine Liga mit 9 arabischen und jüdischen Teams. Das Projekt musste aber vorzeitig eingestellt werden, wegen Gewalttätigkeiten auf den Plätzen und Streitereien zwischen den Clubmanagern, soweit Stefan Meyer. Doch im Sommer 1928 gründeten 14 jüdische und arabische Vertreter in Jerusalem die Palestine Football Association, die ein Jahr später dann auch vom Weltfußballverband FIFA als Mitglied aufgenommen wurde. Nun gab es auch einen regulären Spielbetrieb mit jüdischen, arabischen und britischen Mannschaften. 1928 spielten 28 Teams den ersten Meister im Pokalmodus aus. Im Finale gewann Hapoel Allenby Tel Aviv mit 2-0 gegen Maccabi Hashmonai Jerusalem. Hapoel hatte jedoch einen nicht spielberechtigten Kicker eingesetzt, woraufhin der Verband verfügte, dass beide Clubs die Trophäe jeweils für ein halbes Jahr behalten durften. 1932 nahm eine nationale Liga mit 9 jüdischen, arabischen und britischen Teams den Spielbetrieb auf. 2 Jahre später zogen sich die arabischen Vereine jedoch aus dem gemeinsamen Fußballverband und der gemischten Liga zurück, weil sie eine jüdische Dominanz in der Verbandsspitze beklagten. Sie gründeten ihrerseits die General Palestinian Sports Federation. Nun hatten Juden und Araber im Mandatsgebiet Palästina eigene Wettbewerbe im Fußball. Ins gleiche Jahr, 1934, fällt auch das erste offizielle Länderspiel, wie Stefan Meyer schreibt. Noch einmal Zitat: Das komplett jüdische Team Palästina trat am 16. März 1934 in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft gegen den arabischen Nachbarn Ägypten an. Damals ging das noch. Das Hinspiel war in Kairo. Da es weder Fernseh- noch Radioübertragungen gab, versammelten sich etliche Fußballfreunde im Tel Aviver Café Sapir und warteten auf den verabredeten Anruf aus Kairo. Dann machte die Kunde vom 1-0-Sieg Palästinas die Runde. Die Leute sangen und tanzten auf der Allenby-Straße, bis das wahre Ergebnis aus Kairo übermittelt wurde. 7-1 für Ägypten. Das Rückspiel endete mit einem 4-1 für die Ägypter. 1938 scheiterte das Team Palästina in der WM-Qualifikation an Griechenland. 1940 gab es noch ein Freundschaftsspiel in Tel Aviv gegen den Libanon. Kriegsbedingt war dies die letzte Partie. Kurz nach der Gründung des Staates Israel am 14. Mai 1948 wiederum wurde dann der israelische Fußballverband, die Israel Football Association, ins Leben gerufen. Sie sehen hier das Logo, das im Laufe seiner Zeit etliche Wandlungen durchgemacht hat. Das ist jetzt das, wie es heute aussieht. Die Heraldiker sind sicherlich in der Lage, auch noch die älteren Exemplare zu übermitteln. Ich habe mich auch umgeguckt, habe so eine Handvoll gefunden, aber ich wollte mich aufs Wesentliche konzentrieren, deswegen sehen Sie hier nur das ganz Neue. Gründung der IFA oder IFA, wie auch immer, 1948, weil die arabischen Nachbarstaaten den jüdischen Staat nur einen Tag nach dessen Proklamation bekanntlich angriffen, musste der Ligaspielbetrieb jedoch bis auf Weiteres eingestellt werden. Die besten Kicker des Landes reisten gleichwohl oder gerade deshalb in die Vereinigten Staaten von Amerika, um gewissermaßen die Botschaft des neuen Staates der Juden in die Welt zu tragen. Im New Yorker Giants Stadium trugen sie am 26. September 1948 vor 40.000 Zuschauern das erste Fußball-Länderspiel in der Geschichte Israels aus. Es ging mit 1:3 gegen die USA verloren, aber das war angesichts der historischen Bedeutung dieses Ereignisses natürlich vollkommen nebensächlich. Im Oktober 1949, zwei Monate nach dem Ende des Unabhängigkeitskrieges, rollte schließlich auch in der nationalen Liga wieder der Ball und der erste israelische Meister hieß 1950 Maccabi Tel Aviv. Hier sehen Sie ein Mannschaftsbild und rechts unten, das ist das aktuelle Vereinslogo. Maccabi Tel Aviv, erster israelischer Meister 1950. Doch schon in der folgenden Saison brachen alte Konflikte zwischen den politischen Bewegungen, respektive Organisationen Maccabi und Hapoel, also den Bürgerlichen und den Arbeitern, wieder auf, weshalb der Ligaspielbetrieb kurzerhand für ein Jahr ausgesetzt wurde. Die einen wie die anderen, also Maccabi wie Hapoel, spielten daraufhin jeweils ihren eigenen Meister aus, bevor 1952 wieder eine gemeinsame Meisterschaftsrunde bestritten wurde, die jedoch weiterhin nicht spannungsfrei blieb. Ein weiterer Störfaktor im israelischen Fußball waren die Kriege, die immer wieder für Unterbrechungen sorgten. Im Juni 1967 beispielsweise platzte der Sechstagekrieg in den Endspurt der ersten Liga und sorgte dafür, dass es keinen Meister gab, sondern die Saison um ein Jahr verlängert wurde und schließlich sage und schreibe 60 Spieltage umfasste. Meister wurde erneut Maccabi Tel Aviv. Als 1973 der Yom Kippur-Krieg begann, wurden zunächst alle Sportveranstaltungen abgesagt, doch nur knapp drei Wochen nach dem Überfall der arabischen Armeen reiste die US-Nationalmannschaft zu einem Freundschaftsspiel nach Israel, um Amerikas Solidarität mit dem angegriffenen jüdischen Staat zu demonstrieren. Zum ersten Libanon-Krieg 1982 wiederum zog die Armee die meisten Fußballer ein, weshalb es in jenem Jahr nur ein einziges Länderspiel gab, ein Qualifikationsspiel für Olympia. Apropos Länderspiel. Die erste Weltmeisterschaftsqualifikation, an der Israel unter diesem Namen teilnahm, war die für das Turnier 1950 in Brasilien. Angesichts der Krieges- und Vernichtungsdrohungen der arabischen Staaten hielt es der Weltfußballverband FIFA für ratsam, die Auswahl des jüdischen Staates in der Qualifikation gegen ein europäisches Team antreten zu lassen. Gegen Jugoslawien verlor die Nifcheret, so wird die israelische Nationalmannschaft in Israel genannt, gegen Jugoslawien verlor die Nifcheret mit 0:6 und 2:5 und schied aus. Etwas besser sah es doch schon vier Jahre später aus. Gegen Griechenland gelangen zwei Siege, allerdings war dann erneut Jugoslawien die Endstation, diesmal mit 2:0:1 Niederlagen. 1956 trat der israelische Verband der Asiatischen Fußballkonföderation, der AFC, bei, in deren geografischem Einzugsgebiet das Land bekanntlich liegt. Doch bei der Qualifikation zum Asien-Cup, der im gleichen Jahr stattfand, wollten Afghanistan und Pakistan nicht gegen Israel antreten, denn sie erkannten den jüdischen Staat nicht an. Dadurch kam die israelische Auswahl kampflos in die Endrunde, in der sie gegen Südkorea, Hongkong und Südvietnam spielte und das Turnier als Zweitplatzierte beschloss. Als nächstes stand die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 1958 an und nun begann ein nachgerade absurdes Theater. Denn im Laufe des Jahres 1956 verschärfte sich der Konflikt zwischen Ägypten und Israel, das sich zunehmend Angriffen durch die terroristischen Fedayeen von ägyptischem Territorium und vom ägyptisch besetzten Gazastreifen aus erwehren musste. Ägypten bildete damals ein Bündnis mit Jordanien und Syrien, blockierte den Golf von Aqaba und sperrte den Suezkanal für israelische Schiffe. Israel setzte sich zur Wehr und besetzte den Gazastreifen und die Sinai-Halbinsel. Diese Geschehnisse sind, das wissen Sie, unter dem Schlagwort Suezkrise bekannt geworden. Und sie hatten Auswirkungen auch auf den Fußball, denn die islamischen Staaten weigerten sich nun, Spiele gegen Israel auszutragen. Zunächst sollte Israel in der Vorrunde der Qualifikation zur WM gegen die Türkei antreten, doch die dachte gar nicht daran aufzulaufen. Israel kam kampflos weiter und sollte in der Zwischenrunde gegen Indonesien spielen, doch auch Indonesien trat nicht an. Schließlich erwartete Israel im Finale der Ausscheidungsspiele den Sudan, doch auch dieser boykottierte das Match. Von den drei vorgesehenen Spielen fand also kein einziges statt. Damit wäre Israel eigentlich kampflos für die WM qualifiziert gewesen, doch dagegen hatte die FIFA etwas. Weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte, loste sie kurzerhand aus allen europäischen Gruppenzweiten ein Land aus und ließ dieses gegen Israel um den letzten freien Platz beim WM-Turnier in Schweden antreten. Gegen Wales verlor Israel das Hin- und Rückspiel jeweils mit 0-2 und war damit ausgeschieden. Die Boykottbewegung hatte dank der FIFA also doch noch ihr unsportliches Ziel erreicht. An den Asienmeisterschaften, also den kontinentalen Meisterschaften, nahm Israel anschließend zwar noch bis 1972 teil, doch auch dabei war es immer wieder mit Boykotten konfrontiert. Zu den Spielen 1962 in Indonesien beispielsweise wurde die Nifrere gar nicht erst eingeladen und 1972 erklärte sich lediglich Südkorea bereit, in der Qualifikation gegen sie anzutreten. Israel verzichtete letztlich, zumal die arabischen Staaten angekündigt hatten, im Falle einer Qualifikation der israelischen Auswahl die Endrunde geschlossen zu boykottieren. Wenn es im Beritt des asiatischen Verbandes doch einmal zu Spielen kam, war Israel recht erfolgreich, sowohl auf Nationalmannschafts- als auch auf Clubebene. Die Asienmeisterschaften 64 beispielsweise gewann die Nifrere vor heimischem Publikum in Tel Aviv vor Indien und Südkorea und dem 1967 erstmals ausgetragenen Asian Champion Club Tournament, das ist das Pendant zum Europapokal der Landesmeister, blieben israelische Clubs in drei der ersten vier Wettbewerbe siegreich. Hapoel Tel Aviv gewann den Titel einmal, Maccabi Tel Aviv zweimal. Danach wurden die Meisterschaften 14 Jahre lang nicht mehr ausgetragen. Das hatte nichts mit Israel zu tun, hatte finanzielle und andere Gründe und wurde erst später wieder eingesetzt, dieser Wettbewerb. Nach 18 Jahren israelischer Zugehörigkeit zur asiatischen Fußballkonföderation jedoch, die von ständigen Boykotten und Boykottdrohungen gegenüber dem jüdischen Staat geprägt waren, schloss die AFC den israelischen Verband im Jahr nach dem Yom Kippur-Krieg, also 1974, auf Antrag Kuwaits aus. Die Alternative hätte darin bestanden, die Boykotteure konsequent zu bestrafen, doch dafür gab es innerhalb der AFC keine Mehrheit. Bei der WM-Qualifikation wurde die israelische Auswahl von Kontinentalverband zu Kontinentalverband gereicht und das auch schon zu Zeiten ihrer AFC-Mitgliedschaft. Die Ausscheidungsspiele für die Turniere 1962 und 66 bestritt die Nifrere in der Europagruppe, die für die Wettkämpfe 1970 in der Ozeaniengruppe und die für die Endrunden 1974 und 78 wieder in der Asiengruppe. Und so ging es munter weiter. 1982 Europa, 1986 Asien, 1990 Ozeanien. An der Qualifikation zu kontinentalen Meisterschaften, also zur Asien- oder Europameisterschaft, nahm Israel zwischen 74 und 94 überhaupt nicht mehr teil, weil es nach dem Ausschluss aus der asiatischen Fußballkonföderation ja keinem Verband mehr angehörte. Im Jahr 1978 stellte der israelische Fußballverband zwar erstmals einen Antrag auf Beitritt zur UEFA, doch der wurde nicht zuletzt mit dem Verweis auf die Statuten abgelehnt. Es sei nicht möglich, so hieß es damals, einen geografisch nicht in Europa liegenden Verband aufzunehmen. Vor allem die osteuropäischen Mitgliedsländer hatten sich strikt gegen das israelische Ersuchen ausgesprochen. Mit dem Zusammenbruch des realsozialistischen Blocks änderte sich die Situation jedoch. Vorerst ließ die UEFA israelische Mannschaften zwar nur zu Spielen in ihrem relativ bedeutungslosen Inter-Toto-Cup zu, doch 1991 gab es eine Zweidrittelmehrheit für eine Änderung der Statuten zugunsten Israels, das nun in den Europäischen Verband aufgenommen wurde und drei Jahre später, also 1994, schließlich auch die Vollmitgliedschaft erhielt. Seitdem nehmen israelische Clubmannschaften an den Wettbewerben des Europapokals teil, und die israelischen Auswahlteams bestreiten ihre EM- und WM-Qualifikationsspiele ausschließlich in der Europagruppe. Ein derartiges Hin und Her ist in der Geschichte des Weltfußballs vollkommen einzigartig. Kein anderer Fußballverband musste je solche permanenten Versetzungen über sich ergehen lassen. Drakonische, das heißt über Punktabzüge hinausgehende Maßnahmen gegen jene Mitgliedsverbände, die Wettbewerbsspiele gegen Israel verweigerten, mochte die FIFA gleichwohl nicht ergreifen. Unter Berufung auf ihre angebliche unpolitische Rolle hielt sie sich stets vornehm heraus. Die israelischen Fußballer und die Verantwortlichen ihres Verbands begegneten dem mit einem gewissen Pragmatismus. Denn sie wollten ihre Qualifikationsspiele gerne austragen, statt darauf zu bestehen, die Punkte kampflos zugesprochen zu bekommen. Und dafür flogen sie notfalls sogar bis nach Australien und Neuseeland. Ori Shilo, der gegenwärtige Generalsekretär des israelischen Fußballverbands, ist gleichwohl froh, dass das nicht mehr nötig ist. In einem Interview des Deutschlandfunks sagte er, ich zitiere ihn, die Zeit, als wir in der Ozeaniengruppe spielen mussten, machte einfach keinen Sinn. Außerdem fühlen wir uns wie Europäer. Wir könnten auch wieder in Asien spielen, aber das wird politisch noch nicht einmal zu diskutieren gewagt. Und wissen Sie, Länder wie Griechenland, Zypern, die Türkei und Mazedonien spielen ja auch in Europa mit. Und wir finden, dann gehören wir auch dazu. Angesichts der jahrzehntelangen, ziemlich widrigen Voraussetzungen ist es umso höher einzuschätzen, was Israel 1968 bei den Olympischen Spielen und zwei Jahre später bei seiner ersten und bisher einzigen Teilnahme an einer Fußballweltmeisterschaft, der in Mexiko nämlich, erreichte. Und diese Erfolge sind eng mit einem Namen verbunden, dem des damaligen Nationaltrainers, nämlich Emanuel, genannt Eddie Schäffer. Geboren wurde Eddie Schäffer am 11. Februar 1923 in Recklinghausen im nördlichen Ruhrgebiet. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten emigrierte er mit seiner Familie erst nach Frankreich und dann ins Saarland, bevor die Schäffers 1934 ins ostpolnische Drohobycz zurückkehrten, wo sie bereits vor der Geburt ihres Sohnes Emanuel gelebt hatten. Eddie Schäffer besuchte in Drohobycz das Gymnasium und schloss sich Beta Drohobycz an, einem Club der zionistischen Jugendbewegung. Die Familie, so schrieb Ralf Pjorr in einem Beitrag für das österreichische Fußballmagazin Ballesterer, die Familie lebte im Milieu jener Dörfer und Kleinstädte, in denen das jiddische Leben zwischen Rabbiner und Nebbich pulsierte. Ein Milieu, das im Zweiten Weltkrieg vollständig ausgelöscht werden sollte. Zitat Ende. In der Tat, im Spätsommer des Jahres 1940 stürmten deutsche Mörder das Haus der Familie Schäffer und brachten alle anwesenden Familienmitglieder um. Die Mutter, den Vater und die drei Töchter. Der 17-jährige Emanuel blieb als einziger aus der Familie am Leben, weil er nicht zu Hause war, sondern in Russland. Reiner Zufall, wie er später sagte. In Russland erkrankte er bald an Diphtherie und Typhus. Er kam nach Alma-Ata in Kasachstan, wurde 4 Jahre lang in einem Arbeitslager interniert, arbeitete in einer Schuhfabrik und spielte Fußball bei Dynamo Alma-Ata. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus kehrte Schäffer zunächst nach Polen zurück und spielte dort 5 Jahre lang in der zweiten Liga, bevor er 1950 nach Israel auswanderte und sich dort zum 4. Mal in seinem jungen Leben eine neue Existenz aufbaute. Diesen Schritt hatte er eigentlich schon viel früher vor, doch aufgrund fehlender Papiere und eines von der britischen Mandatsmacht verhängten Einwanderungsstopps musste er vorläufig noch in Polen bleiben. Stefan Meyer berichtet in David Stern und Lederball, noch einmal Zitat, in Israel fühlte sich Emanuel Schäffer zum ersten Mal wirklich willkommen, nicht zuletzt dank seines fußballerischen Talents. Hapoel Haifa, ein Verein der soeben gegründeten Nationalliga, verpflichtete Schäffer und verschaffte ihm einen Job im Hafen. Wenn Training und Spiel war, hatte ich frei, berichtet Schäffer, der Linksaußen stürmte später noch für Hapoel Kfar Saba und schaffte es sogar in die Nationalelf seiner neuen Heimat. Seine Länderspielbilanz, 6 Spiele, 6 Tore. Zitat Ende. Nach seiner aktiven Karriere ließ sich Emanuel Schäffer zum Fußballlehrer ausbilden und kehrte dafür vorübergehend ins Land der Mörder seiner Familie zurück. 1958 erwarb er an der Sporthochschule Köln unter der Leitung von Hennes Weisweiler sein Trainerdiplom. Um sich diese Ausbildung zu finanzieren und außerdem Praxis zu sammeln, coachte er nebenbei die Mannschaft des nordrhein-westfälischen Verbandsligisten Rhenania Würselen. Zurück in Israel trainierte er zunächst Ligaklubs, die Mannschaft der Luftwaffe und das Junioren-Nationalteam, bevor er 1968 zum Chefcoach der israelischen Mannschaft, Nationalmannschaft aufstieg. Was dort an seinem ersten Arbeitstag geschah, hat Schäfer in Interviews immer wieder gerne erzählt. Als er sich der Mannschaft vorstellte, sagte er, ab jetzt haben wir dreimal Training. Die Spieler wollten wissen, an welchen Tagen, woraufhin Schäfer entgegnete, um 7 Uhr, um 11 Uhr und um 15 Uhr. Das war ein entscheidender Schub in Richtung Professionalisierung des israelischen Fußballs und die ersten Resultate setzten dann auch rasch ein. Erinnert ein bisschen an Felix Magath, ne? Auf Anhieb gelang erstmals die Qualifikation für die Olympischen Spiele, wenngleich das noch eine vergleichsweise leichte Angelegenheit war, auch wieder aufgrund von Boykotten, denn die zugelosten Gegner Burma, Iran und Indien weigerten sich, gegen den jüdischen Staat anzutreten. Daher genügten zwei Siege über Ceylon mit 7:0 und 4:0, um das Ticket nach Mexico City zu lösen. Dort rechtfertigte die Nefreres jedoch ihre Anwesenheit. Sie erreichte das Viertelfinale und kam nur deshalb nicht noch weiter, weil nach einem 1:1 Unentschieden gegen Bulgarien das Los über das Weiterkommen entscheiden musste und das israelische Team diese Lotterie verlor. Ob ein Elfmeterschießen anders ausgegangen wäre, wissen wir nicht, aber das gab es damals halt auch noch nicht. Ein Achtungserfolg, dieses Viertelfinale, mit dem aber weder die Mannschaft noch ihr Trainer zufrieden war. Man wollte unbedingt zur Weltmeisterschaft 1970, die wie gesagt ebenfalls in Mexiko stattfand. Kein aussichtsloses Unterfangen in der Ozeaniengruppe, in der Israel erstmals zur Qualifikation antrat. Nach zwei Siegen gegen Neuseeland, 4:0 und 2:0, musste nur noch Australien aus dem Weg geräumt werden. Im Nationalstadion von Ramat Gan sahen 50.000 Zuschauer einen 1:0-Sieg des israelischen Teams. Das Rückspiel in Sydney endete 1:1. Die Spieler trugen Emanuel Schäfer auf ihren Schultern vom Platz. Erstmals war Israel beim wichtigsten Fußballturnier der Welt startberechtigt. Die Vorbereitung auf dieses Ereignis war zwar von einigen Pleiten geprägt, gegen Borussia Mönchengladbach etwa setzte es ein derbes 0:6, doch in Mexiko schlug sich die Nefreret überaus achtbar. 0:2 gegen den späteren WM-Vierten Uruguay, 1:1 gegen Schweden, 0:0 gegen den späteren Vize-Weltmeister Italien. Israel war damit draußen, hatte sich in einer ausgesprochen schwierigen Gruppe aber ordentlich aus der Affäre gezogen. Und ein Mann trug sich gar in die Sportannalen seines Landes ein, nämlich Mordechai Spiegler, bis heute wohl der bekannteste israelische Fußballer aller Zeiten. Er wird gelegentlich als Beckenbauer Israels bezeichnet, aber ich mag diesen Vergleich nicht, weil ich glaube, dass Mordechai Spiegler zumindest abseits des Fußballplatzes um einiges klüger ist oder zumindest klüger spricht als Franz Beckenbauer. Deswegen möchte ich diesen Vergleich hier nicht wiederholen. Spiegler war es, der am 7. Juni 1970 das 1:1 gegen Schweden erzielte und sich später schmunzelt erinnere, ich zitiere ihn, es waren 25 Meter, ein starker Rückenwind und das Tor muss in Richtung Jerusalem gestanden haben. Sein Treffer ist bis heute der einzige, den Israel bei einer WM erzielt, was natürlich entscheidend damit zusammenhängt, dass nach 1970 eben keine weitere Qualifikation für eine WM mehr gelang. Das Tor veränderte Spieglers Leben. Später spielte er zusammen mit Pelé beim New York Cosmos. Er war Trainer in Israel, anschließend Berater, dann Co-Kommentator im Fernsehen. Und nicht nur ihm wurde bei der Rückkehr aus Mexiko ein euphorischer Empfang bereitet, wie Stefan Meyer berichtet. Noch einmal Zitat. Trotz des vorzeitigen Ausscheidens wurde die Nefreret bei der Landung in Tel Aviv gefeiert, wie ein Weltmeister. Die zwei Punkte und das Tor waren ein Triumph für den jungen Staat, der erst 22 Jahre zuvor gegründet worden war. Selbst die Stars von damals waren älter als ihr Staat. Wir sind jetzt da, dachten sich 1970 die Menschen zwischen Mittelmeer und Jordan, die drei Jahre zuvor im Sechstagekrieg noch um das Existenzrecht ihres Staates gekämpft hatten. Zitat Ende. 1971 trat Emanuel Schäfer als Trainer der israelischen Auswahlmannschaft zurück. 7 Jahre später übernahm er das Team noch einmal, aber diesmal ohne einen ähnlichen Ertrag. Der wahre Vater unseres damaligen Erfolges war nicht ich, sondern Emanuel Schäfer, sagte Mordechai Spiegler über seinen Nationaltrainer. Der erfolgreichste israelische WM-Teilnehmer, und ich freue mich, das sagen zu dürfen, ist freilich kein Spieler und kein Trainer, sondern ein Schiedsrichter, nämlich Avraham Klein, Sie sehen, der Mann ist auch, das rechte Foto ist von heute, der Mann ist auch heute noch ein ziemlich drahtiger Mensch. Avraham Klein, der bei den Turnieren 1970, 78 und 82 eingesetzt wurde. Also drei WM-Teilnahmen statt nur einer. 1978 leitete er unter anderem die legendär gewordene Partie zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Österreich. Keine einfache Angelegenheit, wie Klein im März 2010 in einem Interview der Jüdischen Allgemeinen bekannte. Ich zitiere ihn: Ich hatte ein Spiel zu pfeifen, in dem gleich zwei Täterländer gegeneinander kickten. Zudem fand es im argentinischen Córdoba statt. Ich bekam dort schnell zu spüren, dass die starke jüdische Gemeinde von Buenos Aires nicht wirklich glücklich damit war, dass gerade ich diese Auseinandersetzung zu leiten hatte, nach dem Motto, wie kannst du nur? Aber ich war vom Fußball-Weltverband FIFA nominiert worden und musste meinen Job machen. Zitat Ende. Avraham Klein pfiff schließlich auch das Spiel um den dritten Platz. Eigentlich war er sogar als Referee für das Finale zwischen Gastgeber Argentinien und den Niederlanden im Gespräch, nachdem er die Partie Argentinien gegen Italien zuvor souverän geleitet hatte. Doch die Argentinier fühlten sich trotz ihres Weiterkommens benachteiligt und lehnten Klein ab. Hinzu kam, dass die damals herrschende Militärjunta die Juden gegenüber, um es zurückhaltend zu formulieren, alles andere als freundlich gesinnt war, Anstoß daran nahm, dass Klein vor dem Spiel Argentiniens gegen Italien die jüdische Gemeinde des Landes besucht hatte. Ihm wurde von argentinischer Seite aber auch deshalb Voreingenommenheit unterstellt, weil der Endspielgegner Niederlande hieß. Als Kriegsweise hatte Klein ein Jahr lang im niederländischen Apeldoorn verbracht und mit Ruud Krol trug seinerzeit ein Mann die Kapitänsbinde der Oranjes, dessen Vater in den Jahren der deutschen Besatzung Juden das Leben gerettet hatte. Die FIFA folgte dem argentinischen Wunsch, Avraham Klein nicht das Endspiel pfeifen zu lassen, obwohl sie sonst stets betont, sich von niemandem in die Einteilung der Unparteiischen hineinreden zu lassen. Bereits vier Jahre zuvor, bei der WM in der Bundesrepublik 1974, hatte Klein unschöne Erfahrungen mit dem Weltfußballverband machen müssen, wie er im besagten Interview der Jüdischen Allgemeinen sagte. Noch einmal Zitat: Ich rechnete fest mit meiner Nominierung für dieses große Turnier. Ich hatte international einen guten Namen und war ja bei der WM in Mexiko 1970 auch schon dabei. Anfang 1974 teilte mir die FIFA jedoch mit, mich nicht zu berücksichtigen. Und zwar, weil sie wegen des Anschlags auf das israelische Olympiateam hier in München zwei Jahre zuvor nicht für meine Sicherheit garantieren konnte und wohl auch wollte. Zitat Ende. Nach dieser kleinen Rückschau nun einen Sprung in die Gegenwart, die für Fußball Israel gewissermaßen vor etwas mehr als 20 Jahren begonnen hat. Wie bereits gesagt, ging für den israelischen Fußballverband und die israelischen Spieler 1991 mit der Aufnahme in die UEFA eine Odyssee rund um den Globus zu Ende. Gleichzeitig bekam der israelische Fußball dadurch einen weiteren Schub. Zwar zahlten die Clubs in ihren internationalen Spielen vor allem zu Beginn das berühmte Lehrgeld, doch die neue sportliche Heimat und die damit zusammenhängenden Ereignisse und Herausforderungen bewirkten entscheidende Änderungen. Die Zuschauerzahlen und die Spielergehälter stiegen, die Liga wurde aufgewertet, das Bezahlfernsehen stieg in den Fußball ein, übrigens deutlich früher als in Deutschland, Sponsoren und Mäzene pumpten Geld in die Clubs, israelische Spieler und israelische Clubs wurden auch außerhalb des Landes interessanter. Nicht zuletzt diese Professionalisierung führte schließlich auch dazu, dass Israel im Sommer 2013 Gastgeber der U21-Europameisterschaft war. Es war das größte und wichtigste Turnier, das jemals im jüdischen Staat ausgetragen wurde, und es war der wohl größte sportpolitische Erfolg seiner Fußballgeschichte. Die Begeisterung im Land war groß, die Stadien, viele von ihnen neu gebaut oder renoviert, waren sehr gut gefüllt und mit der Sicherheit gab es entgegen manch anderslautender Befürchtungen ebenfalls keine Probleme. Doch zugleich machten verschiedene Geschehnisse im Vorfeld des Turniers deutlich, dass Israel von manchen, von zu vielen, noch immer nicht als gleich und vollwertiges Mitglied in Fußball-Europa betrachtet wird. Denn es gab allerlei politischen Protest. Im November 2012 beispielsweise traten mehr als 50 Fußballprofis, darunter die früheren Bundesligaspieler Papis Demba Sissé und Demba Ba, mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit, in der sie gegen die israelischen Militärschläge im Gazastreifen protestierten, ihre, wie es hieß, Solidarität mit der belagerten Bevölkerung in Gaza ausdrückten und sich dagegen aussprachen, die Europameisterschaft in Israel stattfinden zu lassen. Im Frühjahr 2013 störten einige Demonstranten eine Abendveranstaltung des Europäischen Verbandes im Rahmen eines UEFA-Kongresses in London, in dem sie dort anti-israelische Parolen riefen und eine palästinensische Fahne schwenkten. Und noch wenige Tage vor dem Beginn des Turniers unternahmen einige besonders notorische Gegner Israels einen letzten Versuch, die UEFA zur Absage des Turniers im jüdischen Staat zu bewegen. Der Europäische Verband belohne, so hieß es, Israels grausames und gesetzloses Verhalten, so stand es in einem offenen Brief, der unter anderem der ehemalige südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu, der französisch-malische Ex-Fußballprofi Frédéric Canouté und der britische Filmregisseur Ken Loach unterschrieben hatten. Die UEFA, so schrieben die Initiatoren weiter, solle es Israel nicht gestatten, Zitat, ein prestigeträchtiges Fußballereignis dazu zu benutzen, um seine rassistisch motivierte Verweigerung von Rechten für die Palästinenser und die illegale Besatzung von palästinensischem Land zu übertünchen. Zitat Ende. Auch wenn es schon sehr spät sei, fordere man die UEFA dazu auf, die Entscheidung, Israel dieses Turnier austragen zu lassen, zu widerrufen. Glücklicherweise ohne Erfolg. Dabei gab es auch zwischen dem israelischen und dem europäischen Fußballverband in den Jahren zuvor immer mal wieder Spannungen. Als beispielsweise die zweite Intifada ab dem Jahr 2000 ihren Terror ausagierte, mussten israelische Teams auf Geheiß der UEFA ihre Heimspiele in den internationalen Wettbewerben auf Zypern austragen, weil es den anreisenden Clubs angeblich nicht zuzumuten war, in Israel zu kicken. Erst nach dem Bau des Sicherheitszauns und dem Rückgang der Selbstmordattentate genehmigte die UEFA im April 2004 wieder die Austragung von Partien im Land. Auch während des Libanon-Krieges im Sommer 2006 und noch längere Zeit danach wurden israelische Clubs und die israelische Nationalmannschaft für den Terror bestraft, der den jüdischen Staat heimsuchte. Monatelang mussten sie ihre Heimspiele in den internationalen Wettbewerben jenseits der Landesgrenzen austragen, teilweise auch noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zur Begründung hieß es, die Sicherheit der Sportler in Israel sei nicht ausreichend gewährleistet. Der Ärger, den diese Entscheidung in Israel auslöste, lässt sich nachvollziehen, denn würde die UEFA in allen Fällen mit gleichem Maß messen, hätte sie zumindest auch die Heimspiele spanischer und englischer Teams nach den Terrorangriffen von Madrid und London oder die Partien türkischer Mannschaften nach dem Anschlag in Antalya im August 2006 verlegen müssen, doch nichts dergleichen geschah. Hinzu kommt, dass israelische Mannschaften und israelische Spieler immer wieder mit verschiedenen Formen des Antisemitismus konfrontiert sind. Ein Beispiel sind entsprechende Transparente und Parolen in den Stadien, wie etwa beim Länderspiel zwischen Ungarn und Israel im August 2012 oder beim UEFA-Pokalspiel zwischen Paris Saint-Germain und Hapoel Tel Aviv im November 2006. Nach der zuletzt genannten Partie kam es sogar noch zu einer regelrechten Hetzjagd von Neonazis auf Hapoel-Anhänger. In diesem Zusammenhang wären auch die antisemitischen Beschimpfungen zu nennen, die der israelische Nationalspieler Itai Schechter im Februar 2012 bei einer Trainingseinheit des 1. FC Kaiserslautern erdulden musste. Ein anderes Beispiel sind Spieler aus islamischen Staaten oder mit muslimischem Migrationshintergrund, die nicht gegen israelische Teams spielen wollen. Hier wären etwa die früheren Bundesligaspieler Wahid Hashemian und Ashkar Dejaga zu nennen. Der iranische Nationalspieler Hashemian fehlte im Herbst 2004 in beiden Champions-League-Partien des FC Bayern gegen Maccabi Tel Aviv, offiziell wegen einer Verletzung, aber diese Begründung glaubte wirklich niemand. Und der Deutsch-Iraner Dejaga weigerte sich im Oktober 2007 mit der deutschen U21-Nationalmannschaft zum Europameisterschaftsqualifikationsspiel nach Israel zu reisen. Die Spekulationen über seine Motive heizte Dejaga dabei selbst an. Das hat politische Gründe, wurde er seinerzeit in verschiedenen Zeitungen zitiert und weiter. Ich habe mehr iranisches als deutsches Blut in meinen Adern, außerdem tue ich es aus Respekt, schließlich sind meine Eltern Iraner. Und dann gibt es da noch Clubs, die Trainingslager in Staaten veranstalten, die Israel nicht anerkennen. So wie, um ein ganz aktuelles Beispiel zu nennen, wurde ja auch schon in der Einleitung aufgeführt, so wie der niederländische Erstligist Vitesse Arnhem, der seinen israelischen Verteidiger Dan Mori einfach zu Hause ließ, nachdem die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate angekündigt hatten, ihm die Einreise zu verweigern, weil er Israeli ist. Doch allen diesen Dingen zum Trotz hat der israelische Fußball einen erkennbaren Sprung nach vorne gemacht. Israelische Profis werden in den europäischen Ligen mittlerweile geschätzt, auch in der Bundesliga, wie etwa Beispiele aus den vergangenen Jahren wie Itai Schechter, Almog Cohn, Gal Albermann oder Roberto Colautti zeigen. Die israelische Liga wiederum zählt zwar weiterhin nicht zu den ersten Adressen im europäischen Fußball, doch auch hier treten neben den Einheimischen auch immer mehr internationale Spieler gegen den Ball. Und israelische Clubs qualifizieren sich inzwischen auch schon mal für die Gruppenphase der Champions League und bleiben in der Europa League nicht mehr zwangsläufig in der Qualifikation oder der Vorrunde hängen, wie es früher regelmäßig der Fall war. Bei den Nefrera der Nationalmannschaft darf man ebenfalls davon ausgehen, dass der Tag nicht mehr fern ist, an dem die zweite WM-Teilnahme oder die erste an einer Europameisterschaft gefeiert werden kann. Die Konkurrenzfähigkeit ist jedenfalls größer geworden und ein paar Mal war es ja auch schon auch relativ knapp. Außerdem steht wohl nicht mehr zu befürchten, dass sich die Nationalspieler derart unprofessionell verhalten wie 1999, als sich mehrere Akteure am Abend vor dem alles entscheidenden EM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark mit Prostituierten vergnügten und das Match dann mit 0:5 vergeigten. Das sorgte seinerzeit für eine Menge Unmut, auch unter den israelischen Fußballfans, um die es nun gehen soll. Wie generell im Fußball hat sich auch im israelischen, vor allem in den letzten 20 Jahren, sehr viel verändert. Was jedoch erhalten geblieben ist, ist die nicht nur sportlich, sondern eben auch politisch bedingte Rivalität zwischen den Clubs, wobei diese sich im Laufe der Jahre zunehmend vom Platz und den Clubzentralen auf die Ränge verlagert hat. Einem Spieler wird es im Zweifelsfall gleichgültig sein, ob er bei Maccabi, Hapoel oder Betar sein Geld verdient. Für die Anhänger spielt das jedoch weiterhin eine große Rolle. Dazu muss gesagt werden, dass sich eine organisierte Fan- und Ultraszene in Israel erst relativ spät entwickelt hat, nämlich Ende der 1990er Jahre. Zunächst gab es überhaupt nur zwei organisierte Fangruppen, nämlich die von Hapoel und die von Maccabi Tel Aviv. Seit 2007 existiert außerdem die Vereinigung Isra-Fans, eine Dachorganisation von Fußballfans, in der inzwischen rund 25 Ultragruppierungen, Fanprojekte und Fanclubs zusammengeschlossen sind. Zu den Anliegen von Isra-Fans und den Ultras der Vereine gehört vieles, was man auch von Fanvereinigungen in Europa kennt. Der Kampf gegen zu harte Polizeieinsätze beispielsweise, gegen eine zunehmende Entfremdung zwischen Clubführungen und Fans und gegen zu hohe Ticketpreise, der Einsatz für eine Vernetzung der Fangruppen, für Fanrechte und für eine bessere Zusammenarbeit mit den Clubs. Es gibt einen organisierten Austausch mit Fußballfans aus Europa. Die finanziellen und personellen Ressourcen sind allerdings begrenzt und der Einfluss von Isra-Fans könnte zweifellos größer sein. Angesichts des Desinteresses vieler Clubführungen an einer Zusammenarbeit mit der Vereinigung und manch harte Auseinandersetzung zwischen den Fangruppierungen ist die Arbeit für die Aktivisten von Isra-Fans allerdings auch nicht immer leicht. Die größten Differenzen im Lager der Fans gibt es zweifellos zwischen den Ultras von Hapoel Tel Aviv und den Anhängern von Betar Jerusalem. Hier ist die historische Gegnerschaft in vielerlei Hinsicht erhalten geblieben. Die Hapoel-Ultras verstehen sich dezidiert als links und antizionistisch. Sie lehnen beispielsweise das Zeigen von israelischen Nationalfahnen im Stadion ab, halten die Politik der Regierung gegenüber den Palästinensern für rassistisch und stehen auch der Polizei ablehnend gegenüber. Der arabische Antisemitismus und die damit verbundene Bedrohung Israels werden bei dieser Gruppierung allerdings kaum einmal thematisiert und wenn doch, dann werden sie häufig heruntergespielt oder als fehlgeleitete Reaktionen auf erlittenes Unrecht verharmlost. Bei Betar wiederum fallen immer wieder Fans, insbesondere die der Gruppe La Familia, durch heftige anti-arabische Aktivitäten auf. Im März 2012 beispielsweise griffen Betar-Anhänger nach einem Spiel arabische Israelis in einem Supermarkt an. Im Februar 2013 wurde im Clubhaus von Betar sogar Feuer gelegt, nachdem der Verein angekündigt hatte, zwei muslimische Spieler unter Vertrag zu nehmen. Schon in der Vergangenheit hatte die Clubführung nach massiven Protesten von der Verpflichtung arabischer Spieler abgesehen. Feindselige Rufe gegen Araber im Stadion sind bei Betar ohnehin eher die Regel als die Ausnahme. Mehrfach hat der israelische Fußballverband den Club nach Krawallen bestraft, mit Geldbußen, mit der vorübergehenden Schließung der Kurve, mit Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, mit Punktabzügen. Auch in der israelischen Öffentlichkeit und Politik wurden die jüngsten Ausschreitungen scharf verurteilt. Die Zeitungen des Landes gingen mit Betar ins Gericht. Premierminister Benjamin Netanyahu, selbst langjähriges Clubmitglied von Betar, distanzierte sich und forderte ein hartes Vorgehen gegen die betreffenden Fans. Auch der Jerusalemer Bürgermeister Nir Barkat war entsetzt und der frühere Premierminister Ehud Olmert, ebenfalls seit langem ein Anhänger von Betar Jerusalem, schrieb in einem Gastbeitrag in der Tageszeitung Yediot Achronot, er werde so lange keine Spiele seines Lieblingsvereins mehr im Stadion anschauen, Zitat, bis die Rassisten von den Rängen und aus dem Club entfernt worden sind. Die beiden muslimischen Spieler wurden schließlich verpflichtet und als einer von ihnen, der Tschetschene Gabriel Kadiev, bei seinem ersten Einsatz im Spiel gegen den arabischen Club Bnei Sanjinin eingewechselt wurde, übertönte der Applaus auf den Rängen, die Pfiffe und Schmährufe immerhin deutlich. Wenn man von Betar Jerusalem absieht, sind arabische Spieler im israelischen Fußball übrigens ohnehin längst gang und gäbe. Ihr prozentualer Anteil entspricht etwa dem der arabischen Israelis an der Gesamtbevölkerung des Landes. Der erste Araber in der Nifreret und der erste Araber überhaupt, der Israel bei den Olympischen Spielen repräsentierte, war 1976 Rifat Turk von Hapoel Tel Aviv. Der erste arabisch-israelische Club, der es in die höchste israelische Spielklasse schaffte, war 1996 Hapoel Taibe. Und mit dem FC Bnei Sachnin gewann 2004 ein anderer arabisch-israelischer Club sogar den israelischen Pokal. Doch zurück zu den Fans. Die meisten haben die vier Großen des israelischen Fußballs, Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Haifa und Betar Jerusalem. Die Hapoel-Ultras werden von den Fans anderer Clubs, nicht nur von Betar, wegen ihrer politischen Position schon mal als Hisbollah beschimpft. Aber auch solche polemischen Bezeichnungen sind im hochpolitischen Israel ein fester Bestandteil der Streitkultur und nichts wirklich Ungewöhnliches. Bei den arabischen Israelis liegt Hapoel in der Gunst ganz vorne, bei den Linken ohnehin. Wer eine der Parteien der Mitte wählt, wird womöglich mit Maccabi Tel Aviv oder Maccabi Haifa sympathisieren. Wer dem Likud nahesteht, hält es vielleicht mit Betar. Die Rivalität ist nicht unerheblich, doch insgesamt, so sagt es selbst der sonst israelkritische Moshe Zimmermann, insgesamt seien, so wörtlich, die Rangeleien, zu denen es manchmal kommt, ungefähr von der Qualität, wie sie auch beim Lokalderby des 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen vorkommen. Zum Abschluss noch ein paar Betrachtungen zur deutsch-israelischen Fußballgeschichte, die in einem solchen Vortrag, wie ich finde, nicht fehlen sollte. 1969, in meinem Geburtsjahr, kam es erstmals zu zwei Spielen zwischen israelischen Mannschaften und einem deutschen Team, nämlich dem FC Bayern Hof. Die erste Partie bestritten die Hofer in Naharia gegen eine Regionalauswahl. Schiedsrichter war übrigens der schon erwähnte Avraham Klein, hier rechts zu sehen. Im Interview der Jüdischen Allgemeinen erinnert er sich an das damalige Match. Zitat: Israels Fußballverband hatte mich gefragt, ob ich Probleme damit hätte, dieses Spiel zu pfeifen. Nach kurzer Bedenkzeit sagte ich, nein, überhaupt nicht. Damit hatte wohl keiner gerechnet. Es gab wütende Proteste und ich wurde für meine Entscheidung offen angefeindet. Ein Mann, der als Kind den gelben Stern tragen musste und einen Großteil seiner Familie in der Shoah verloren hat, darf doch nicht einem deutschen Fußballer vor dem Anpfiff die Hand schütteln, so hieß es. Und dass ich dann auf dem Platz neutral zu sein habe, die deutsche und die israelische Mannschaft gleich behandeln müsse, das ging damals erst recht nicht in viele Köpfe hinein. Ich habe es trotzdem gemacht und erst viel später gemerkt, das Spiel war der größte Tag in meinem Schiedsrichterleben. Zitat Ende. Bereits 1970, also ein Jahr später, kam es zum Gegenbesuch einer israelischen Mannschaft in Hof. Und ab 1970 reiste Borussia Mönchengladbach regelmäßig ins Trainingslager nach Israel, 14 Mal insgesamt. Auch der erste und lange Zeit einzige israelische Bundesligaspieler, Shmuel Rosenthal, spielte für die Elf vom Niederrhein. Deutlich jünger und außerdem recht überschaubar ist die israelisch-deutsche Länderspielgeschichte. Begonnen hat sie erst vor 27 Jahren, genauer gesagt am 25. März 1987. Mit 2:0 gewannen die von Franz Beckenbauer trainierten Deutschen an jenem Tag das Spiel im nicht einmal halbvollen Stadion von Ramat Gan. Doch die sportlichen Belange interessierten seinerzeit weit weniger als die politischen Implikationen dieses sogenannten Freundschaftsspiels. Denn in Israel war begreiflicherweise längst nicht jeder einverstanden mit dieser Partie Und so blieb der seinerzeitige Staatspräsident Chaim Herzog ihr letztlich auch fern. Der Vizepräsident des israelischen Fußballverbands wiederum, Arye Kremer, war zwar im Stadion, verließ es aber aus Protest gegen das Abspielen der deutschen Hymne wieder, das er im Vorfeld der Partie zu verhindern versucht hatte. Der Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem durch die DFB-Delegation blieb unterdessen nicht frei von Peinlichkeiten. Nationalspieler Hans Pflügler etwa musste darüber aufgeklärt werden, dass es sich nicht um eine Gedenkstätte für gefallene israelische Soldaten befindet. Teamchef Franz Beckenbauer resümierte derweil: Der Besuch brachte mir nichts Neues. Und der damalige Präsident des Deutschen Fußballbundes, Hermann Neuberger, der im Zweiten Weltkrieg dem Generalstab der Wehrmacht angehört hatte, erzählte einem Vertreter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, er sei Soldat im Fronteinsatz gewesen und habe erst nach 1944 von den Konzentrationslagern erfahren. Neuberger war es auch, der 1978 während der WM im faschistischen Argentinien Hans-Ulrich Rudel ins deutsche WM-Quartier eingeladen hatte, einen früheren Wehrmachtsoffizier, Träger des sogenannten Ritterkreuzes und Hitlers Lieblingssturzkampfflieger, der sich nach Kriegsende als Waffenhändler und Fluchthelfer für Nazis betätigt hatte und die rechtsextreme Deutsche Reichspartei unterstützte. Kritik an der Einladung Rudels quittierte Neuberger mit den lapidaren Worten: Ich hoffe doch nicht, dass man ihm seine Kampffliegertätigkeit während des Zweiten Weltkriegs vorwerfen will. Bevor er DFB-Präsident wurde, hatte Neuberger übrigens unter anderem als Sportredakteur bei der Saarbrücker Zeitung gearbeitet, war dort jedoch bald wegen revanchistischer Kommentare entlassen worden. Solche Konsequenzen musste er als höchster Funktionär des DFB, der sich erst lange nach Neubergers Zeit mit seiner Geschichte zu beschäftigen begann, nicht befürchten. Dass Neubergers Frau, wie der heutige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, unlängst in einem Interview tief beeindruckt berichtete, dass Neubergers Frau in den Bergen Judäas Bäume pflanzte, darf in diesem Kontext als durchsichtige, medienwirksame Goodwill-Aktion betrachtet werden, die nichts als ein wenig Gratismut erforderte. Auf den autoritären Neuberger folgte nach dessen Tod 1992, das war noch die Zeit, da blieben DFB-Präsidenten wie die Päpste bis zum Tod im Amt, folgte nach dessen Tod 1992 der etwas onkelhafte Rheinländer Egidius Braun, in dessen Amtszeit auch das Zweitländerspiel zwischen Israel und Deutschland fiel, das am 26. Februar 1997 stattfand und mit einem 1:0 für die DFB-Kicker endete. Erneut war das Ramat-Gan-Stadion nur zur Hälfte gefüllt. Die Behauptung deutscher Medien, in Israel fiebere man dem Spiel gegen die Deutschen schon lange entgegen, war nichts als Wunschdenken. Und auch der politische Auftritt der DFB-Delegation ging erneut daneben. Präsident Braun glaubte schon vorher, seine Gastgeber belehren zu müssen, als er sagte: Die Israelis und wir sollten nicht vergessen. Und er konkretisierte seine Mahnung mit den Worten: Wir sollten ein Bündnis mit den Lebenden und den Toten schließen. Erinnerung ist ein Weg zur Erlösung. Für die Nationalspieler war vor der Reise nach Israel eigens ein Vorbereitungsseminar anberaumt worden, doch allzu viel schien so mancher dabei nicht mitgenommen zu haben. Das kann doch nicht wahr sein. Hat so etwas wirklich gegeben, Trainer? Sagte etwa Nationalspieler Mario Basler zu seinem Coach Berti Vogts in Yad Vashem, vor einem Foto stehend, auf dem ein KZ-Wärter einen verzweifelten Juden exekutieren will. Vogts antwortete ihm mit den Worten: Doch, so war es. Daraufhin Basler noch einmal: Das kann doch nicht wahr sein. Und Egidius Braun fragte die zahlreichen mitgereisten deutschen Journalisten vor Fotoaufnahmen, ob er noch betroffener gucken solle. Der ganze Sinn und Zweck dieser Übung wurde später im hauseigenen DFB-Journal resümiert. Dort hieß es, ich zitiere: Anerkennung erntete die DFB-Equipe für ihr besonnenes Auftreten beim Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, das ein weltweit positives Echo auslöste. Imagepflege durch Vergangenheitsbewältigung also, vor allem darum ging es. Zum dritten Spiel zwischen den Auswahlmannschaften des DFB und der Israel Football Association kam es am 13. Februar 2002 und dieses Match fand nur deshalb in Deutschland, genauer gesagt in Kaiserslautern, statt, weil die Verantwortlichen des DFB der Ansicht waren, ihren Spielern die Reise nach Israel aus Sicherheitsgründen diesmal nicht zumuten zu können. Aus Furcht vor antisemitischen Ausschreitungen war der Kartenverkauf massiv kontrolliert und das Polizeiaufgebot am und im Stadion deutlich verstärkt worden. Die Deutschen gewannen die Partie mit 7:1. Zur Pause hatten die Israelis nach einem Eigentor von Oliver Kahn noch mit 1:0 geführt. Die vierte und bislang letzte Partie gewann das DFB-Team am 31. Mai 2012 in Leipzig mit 2:0. Ich war im Stadion dabei, genauer gesagt im israelischen Block. Und ich werde nicht vergessen, wie irritiert viele israelische Fans geschaut haben, als durch das Stadion die offenbar unvermeidlichen Siegrufe hallten. Jahrelang war der DFB also mit allerlei Peinlichkeiten in Israel aufgefallen. Das besserte sich erst in der Amtszeit seines Präsidenten Theo Zwanziger spürbar. Zwanziger verhielt sich erheblich diskreter als seine Vorgänger und machte auch weit weniger Aufhebens um Reisen und Kooperationen. Zu seinen Ideen zählte auch ein Austausch von Schiedsrichtern, doch bislang kam es erst zu einem Einsatz, nämlich dem des Berliner Referees Manuel Gräfe im März 2010 bei der Erstligapartie zwischen Maccabi Haifa und Maccabi Tel Aviv. Es war das erste Mal in der Geschichte des israelischen Fußballs, dass ein deutscher Schiedsrichter ein Match in der höchsten israelischen Spielklasse pfiff. Zur Leitung eines Spiels in Deutschland durch einen israelischen Schiedsrichter im Gegenzug kam es bisher nicht, was auch damit zusammenhängen mag, dass Zwanzigers Nachfolger Wolfgang Niersbach sich weit weniger engagiert um das Verhältnis zum israelischen Fußballverband bemüht. Und dann ist da ja noch, da ist Gräfe, der sollte vorher kommen, und dann ist da ja noch Lothar Matthäus. Als er 2008 als Trainer zum israelischen Erstligisten Maccabi Netanya ging, unkte nicht nur Uli Hoeneß, dass die deutsche Diplomatie künftig zum Eingreifen gezwungen sein könnte. Doch der deutsche Rekordnationalspieler, dem sein Mundwerk so oft zum Verhängnis wurde, verhielt sich vor und während seiner Tätigkeit in Israel absolut korrekt. In Interviews bekannte er, ein Fan von Israel zu sein und gern im Land zu leben und zu arbeiten. Dass sein Engagement bei Maccabi nur ein Jahr dauerte, lag vornehmlich daran, dass dem Club das Geld ausgegangen war und er Matthäus' Gehalt deshalb nicht länger bezahlen konnte. Als Matthäus ging, hatte Netanya die Saison als Viertplatzierter abgeschlossen. Ein gutes Resultat. Sie sehen also, auch wenn Israel nicht zu den sportlich führenden Fußballnationen gehören sollte, so hat der israelische Fußball doch eine bewegte und bewegende Geschichte und Gegenwart, wie ich meine. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen davon vermitteln. Danke Ihnen fürs geduldige Zuhören und freue mich jetzt auf Ihre Fragen und Anmerkungen.
Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden vierten Samstag im Monat in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,6 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat in Halle bei Radio Korax auf 95,9 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK auf 93,0 MHz von 11 bis 15 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in München bei Radio Feuerwerk auf 92,4 MHz von 23 bis 24 Uhr. Über weitere Sendungen, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net www.17grad.net und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.